Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Alexander Moritz. Guten Abend. Der Solidaritätszuschlag wird abgeschafft, zumindest größtenteils. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben hat die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht. Einzelheiten dazu gleich. Der britische Premierminister Boris Johnson will die EU zu Zugeständnissen beim Brexit bringen. Davon will er in diesen Minuten bei seinem Antrittsbesuch in Berlin auch Bundeskanzlerin Angela Merkel überzeugen. Die hat aber erneut klargemacht, nachverhandelt wird nicht. Was es da überhaupt noch zu bereden gibt, beleuchten wir in dieser Sendung. Und in Dänemark wirkt die Regierung gleichermaßen verblüfft wie verstimmt, weil US-Präsident Donald Trump einen geplanten Staatsbesuch abgesagt hat. In einer halben Stunde widmen wir uns dann dem Kampf auf deutschen Straßen. Falschparker sorgen für Ärger bei vielen Radfahrern. Die wehren sich nun mit einer App. Der Hintergrund im Deutschlandfunk in einer halben Stunde. Dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll, darüber war sich die Regierungskoalition grundsätzlich einig. Wie genau das geschehen sollte, darum mussten Union und SPD aber lange ringen. Finanzminister Scholz von der SPD wollte die Steuer für Höchstverdiener beibehalten. Wirtschaftsminister Altmaier von der Union dagegen forderte eine vollständige Abschaffung. Nun hat das Kabinett einen Kompromissvorschlag beschlossen, auf Linie der SPD. Ab 2021 fällt die Zusatzsteuer für die allermeisten Deutschen weg. Die Einzelheiten des Gesetzesvorhabens fasst Volker Findhammer zusammen.
Der Titel der Reform ist ausnahmsweise einmal kurz. Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 heißt es da in wenigen Worten. Doch schon in der Erläuterung beziehen sich die Experten aus dem Finanzministerium auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das in einem zurückliegenden Urteil bereits eine nur teilweise Entlastung beim Soli aus sozialen Gründen gestattet hatte. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Klageandrohung von FDP-Chef Christian Lindner als sachlich unbegründet und ohne Aussicht auf Erfolg ansieht.
Ich bin sehr sicher, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mehrfach zum Soli Entscheidungen getroffen, die kann man sich genau angucken. Und daraus ergibt sich schon, dass auch die bisherige Freigrenze, die wir hatten, zulässig war und dann die neue wohl auch zulässig sein wird. Denn wir haben ja noch weiter Aufgaben der deutschen Einheit zu finanzieren, auch in den 20er Jahren. Und dann ist es nur gerecht, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, dazu auch den Beitrag noch leisten.
So Scholz in der ARD. Formal werden mit dem Gesetz nur die bereits bestehenden Freigrenzen im Einkommensteuerrecht deutlich angehoben. Faktisch bedeutet das, dass bis zu einem Bruttoeinkommen von knapp 74.000 Euro für Ledige keine Abgabe mehr fällig wird. Bei darüberliegenden Einkommen wird der Soli nicht sofort in voller Höhe von derzeit 5,5% der Einkommensteuer fällig, sondern steigt in der sogenannten Milderungszone allmählich an. Erst ab einem Einkommen von über 109.000 Euro für Ledige greift dann der volle Satz. Für Paare und Familien gelten entsprechend dem Steuerrecht deutlich höhere Werte. Damit werden neben der vollen Entlastung für 90% aller Steuerzahler ab dem Jahr 2021 weitere 6,5% nur noch einen Teil der Abgabe zahlen. Allein die übrigen 3,5% aller Steuerzahler werden weiter voll zur Kasse gebeten. Mit einem Volumen von anfangs knapp 10 und fast 12 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist das eine deutliche Steuerentlastung, die auch nicht mehr gegenfinanziert werden muss.
Das, was wir heute im Kabinett beschlossen haben, ist im Haushalt eingepreist. Wir haben eine Finanzplanung auf den Weg gebracht, bei der wir die Beschlüsse der Koalition schon berücksichtigt hatten. Und dass wir diese Einnahme 2021 nicht mehr haben werden, ist Gegenstand meiner Finanzplanung,
sagt Finanzminister Olaf Scholz. Die Union hat den Beschluss im Kabinett mitgetragen, obwohl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit einem eigenen Entwurf für die vollständige Abschaffung des Soli bis zum Jahr 2026 dagegen gehalten hatte.
Es ist ja so, dass das, was jetzt im Kabinett beschlossen wird, dem entspricht, was im Koalitionsausschuss von Olaf Scholz angeboten worden war. Ich werde aber weiterhin dafür werben, dass wir im parlamentarischen Verfahren die SPD überzeugen, noch Änderungen vorzunehmen.
Finanzminister Olaf Scholz sieht dagegen weitere Entscheidungen zum Soli erst in der kommenden Legislaturperiode, wobei die SPD die Besserverdienenden zumindest über die Einkommensteuer weiter an den Kosten der Einheit beteiligen will. Das forderte heute auch die Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Die Zusammenfassung von Volker Findhammer. Den Brexit um jeden Preis. Mit diesem Versprechen wurde Boris Johnson zum britischen Premierminister gewählt. Doch wegen der möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden durch einen ungeregelten Austritt kommt Johnson zunehmend unter Druck. Er geht deswegen in die Offensive, fordert von der EU, den Austrittsvertrag neu zu verhandeln. Am Abend ist Johnson nach Berlin gereist zu einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und dieses Treffen beobachtet für uns aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks Stefan Detjen. Ist Boris Johnson denn inzwischen angekommen?
Ja, der ist eben vor wenigen Minuten hier gegenüber von unserem Hauptstadtstudio auf der anderen Seite der Spree im Bundeskanzleramt angekommen. Pünktlich im Augenblick spricht er gerade mit der Bundeskanzlerin zum Auftakt. Dann werden beide gleich rauskommen, werden ein Pressestatement geben, wahrscheinlich einige Fragen beantworten. Vorhin gab es die militärischen Ehren. Angela Merkel wieder, wie schon fast gewohnt, sitzend auf weißen Stühlen. Boris Johnson neben ihr, haben die Hymnen angehört. Und man kann das, wenn man das mal kurz einspielt, hören, was sich da vor dem Kanzleramt abgespielt hat. Da standen nämlich etliche Demonstranten und haben laut und vernehmbar No Brexit gerufen. Ja, so ging das mit den Hymnen. Das Interessante findet jetzt, denn Boris Johnson hat ja angekündigt, er kommt hierher, um zu verhandeln und nochmal über den Backstop zu sprechen.
Ja, und Angela Merkel hat im Vorfeld aber auch schon gesagt, es wird keine Neuverhandlungen geben. Da fragt man sich ja, was gibt es bei diesem Gespräch zum Brexit überhaupt noch zu besprechen?
Bei dem Thema eigentlich nichts mehr, und das ist auch Boris Johnson sicherlich klar, und wenn es ihm nicht klar gewesen sein sollte, was man kaum annehmen kann, dann ist es ihm auch im Vorfeld dieses Besuchs aus Berlin nochmal sehr deutlich gemacht worden von der Bundeskanzlerin, vom Vizekanzler Olaf Scholz, der gesagt hat, niemand solle erwarten, dass an den getroffenen Regelungen zwischen Großbritannien und der EU etwas geändert werden könne. Und noch ungewöhnlicher die Äußerung des Bundespräsidenten heute nach einem Treffen mit der slowakischen Präsidentin Susanna Caputova. Frank-Walter Steinmeier sagte, er halte es für wenig wahrscheinlich, dass Verhandlungen darüber noch einmal in Gang kommen könnten. Alle Varianten, die schon vorgeschlagen werden könnten, seien eigentlich ja schon Gegenstand von Gesprächen gewesen. Und Steinmeier mutmaßte, möglicherweise gehe es eher um Schuldzuweisungen, um die Frage von wirklichen Veränderungen der Datenleiste. Also das ist ungewöhnlich, dass sich das Staatsoberhaupt, dass sich der Bundespräsident vor einem solchen Besuch eines Regierungschefs in dieser Deutlichkeit äußert. Das macht jedenfalls deutlich, die Linie nicht noch einmal das Paket, das Verhandlungspaket aufschlüren, keine Nachverhandlungen, wenn es um den Backstop geht. Das ist in Deutschland schon fast Staatsräson.
Unbeeindruckt davon, ja, Boris Johnson, der britische Premierminister, ist eher ein polarisierender Typ. Wie kommt der denn an bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland, bei einer Angela Merkel, die ja lieber lautlos fast schon regiert?
Naja, er ist in Deutschland ja kein Unbekannter. Angela Merkel ist es gewohnt, schwierigen Gesprächspartnern zu begegnen. Das ist nicht das erste Mal, dass jemand bei ihr im Kanzleramt aufschlägt, den sie sich wahrscheinlich nicht so gebastelt hätte als Gegenüber. Sie kennt das. Und jetzt kommt da natürlich noch dazu, dass man in Berlin guten Grund hat, erstmal abzuwarten, wie Boris Johnson überhaupt in Großbritannien die nötige Einheit im Parlament herstellt und ob sich da nicht schon viel schneller, als er sich das selber vorgestellt hat, das Ende dieser Amtszeit abzeichnet. Dann möglicherweise schon ein neuer Premierminister demnächst vor dem Kanzleramt steht.
Beobachtungen live aus Berlin von Stefan Detjen war das. Es klang wie ein schlechter Scherz. Donald Trump will die Insel Grönland kaufen. Doch der US-Präsident meinte das wohl ernst. Also ließ die Regierung in Kopenhagen wissen, das Gebiet unter dänischer Verwaltung steht nicht zum Verkauf. Darauf reagierte der US-Präsident verstimmt. Einen für in 2 Wochen geplanten Staatsbesuch in Dänemark hat er abgesagt via Twitter. Das kommt wiederum in Dänemark nicht gut an. Reaktionen zusammengetragen hat heute Carsten Schmiester.
Die Dänen halten sich zurück bei offiziellen Reaktionen auf den geplatzten Staatsbesuch. Leicht wird ihnen das nicht gefallen sein, aber so geht Diplomatie, wenn man nicht Donald Trump heißt. Immerhin hatte ihn die Königin persönlich nach Kopenhagen eingeladen. Man sei überrascht, ließ Margarete II. Mitteilen. Mehr habe man nicht zu sagen zur Absage aus Washington, offenbar aus Enttäuschung über die Weigerung, Grönland an die USA zu verkaufen. Erst hatte man diese Idee gar nicht ernst genommen, aber als Trump Meldungen darüber bestätigte, gab es ein klares Nein. Von der grönländischen Regierung zuerst, ohne die ein solcher Deal gar nicht denkbar wäre, aber auch von Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. Sie nannte das Ganze absurd, bemühte sich aber um gemäßigtere Worte in ihrer offiziellen Stellungnahme zu Trumps Trotzreaktion. Ich bin sowohl verärgert als auch überrascht, dass der Präsident seinen Staatsbesuch abgesagt hat. Die Absage ändert aber nichts am guten Verhältnis zwischen Dänemark und den USA. Wir schauen nach vorne und wollen den guten Dialog fortsetzen. Soweit das offizielle Dänemark. Presse und andere Politiker außerhalb der sozialdemokratischen Minderheitsregierung waren da deutlicher. Trumps Absage gilt als schwerer diplomatischer Affront und als Ausdruck der auf einem Tiefpunkt angekommenen dänisch-amerikanischen Beziehungen. Aja Chemnitz-Larsen ist grönländische Abgeordnete im dänischen Parlament. Sie wies auf eine aus ihrer Sicht positive Nebenwirkung des Eklats für ihre Heimat hin. Der neue Blick auf das Gemeinsame zwischen Dänemark und Grönland hat den Effekt, dass die Verbindung jetzt stärker wird. Wir erwarten, dass Dänemark sich künftig mehr anstrengt, Grönland bei der Zusammenarbeit als gleichberechtigten Partner zu sehen.
Das
Verhältnis zwischen Dänemark und dem weitgehend autonomen Grönland war bisher nämlich nicht besonders gut. Die Grönländer fühlten sich vernachlässigt und nun auf unerwartete und im Kern ja auch ungewollte Weise aufgewertet.
Ungeahnte Folgen von Trumps Twitter-Diplomatie. Ein Beitrag war das von Carsten Schmiester. In den USA selbst steht Donald Trump derzeit wegen einer anderen Äußerung in der Kritik. Bei einem Pressetermin im Weißen Haus hatte er Teile der jüdischen Wählerschaft als illoyal beleidigt. Trump sagte, Juden, die die Demokratische Partei wählten, hätten entweder einen Mangel an Wissen oder sie zeigten große Illoyalität. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
Kritik an den antisemitischen Ausfällen des Präsidenten kommt aus allen politischen Richtungen. Der Sprecher der liberalen jüdischen Interessensorganisation J Street, Bayrov, schrieb in einer Erklärung, es sei nicht verwunderlich, dass die rassistischen und unaufrichtigen Angriffe des Präsidenten auf Kongressabgeordnete mit nicht weißer Hautfarbe jetzt den Schmähungen von Juden übergehen. Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League, der auch die demokratischen Abgeordneten Tlaib und Omar scharf kritisiert, weist Präsident Trump darauf hin, dass der Vorwurf, Juden seien illoyal, lange Zeit benutzt worden ist, um Juden anzugreifen. Der US-Präsident hatte behauptet, dass jüdische Amerikaner, die für die Demokraten stimmen, entweder unwissend oder sehr illoyal seien. Illoyal gegenüber dem Staat Israel, meinte Trump, das wurde aus der vorhergehenden Frage an ihn klar. Das alles ist nicht neu. Im März hatte Trump vor Republikanern jüdischen Glaubens erklärt, er habe ihren Ministerpräsidenten gerade im Weißen Haus getroffen. Gemeint war der israelische Regierungschef Netanyahu. Das Vorurteil von der doppelten Loyalität jüdischer Amerikaner scheint bei Trump sehr tief zu sitzen. Der Präsident versucht seit den Kongresswahlen im November, die demokratischen Abgeordneten Tlaib und Omar als radikale Demokraten zu stigmatisieren. Omar stand in der Kritik, weil auch sie die Beziehung jüdischer Amerikaner zu Israel mit einer angeblich doppelten Loyalität in Verbindung gebracht hatte. Die israelische Regierung hatte womöglich auf Drängen der US-Administration beiden Demokratinnen die Einreise für einen offiziellen Besuch verwehrt.
Die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten sind auch ein Thema der Kommentare hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Wer soll die SPD aus der andauernden Krise führen? Die Kandidatenbank für den Parteivorsitz füllt sich nur langsam. Nach langem Zögern hatte Finanzminister Olaf Scholz sich Ende vergangener Woche doch noch um das Amt beworben, allerdings zunächst ohne weibliche Mitkandidatin. Diese Rolle übernimmt nun die brandenburgische Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz. Am Mittag haben sich die beiden Kandidaten der Öffentlichkeit vorgestellt und Barbara Schmidt-Matern war dabei.
Der buchstäblich frische Wind, den die SPD in diesen Tagen sucht, wehte um die Mittagszeit herum in der Bundespressekonferenz. Die frische Brise ist 43 Jahre alt, dreifache Mutter und Landtagsabgeordnete aus Brandenburg. Clara Geiwitz sagt über Clara Geiwitz.
Wenn Olaf Scholz mit Clara Geiwitz antritt, sagen sie ja, das ist offensichtlich das dekorative Salatblatt an seiner Seite. Ich glaube, die Kombination aus einem Menschen, der in der Bundesregierung Verantwortung trägt, und jemanden, der etwas freier auch einfach das Ohr in die Partei halten kann, ist für die Partei und die SPD, glaube ich, gar keine schlechte.
Geiwitz gilt in Potsdam nicht gerade als Linke, eher als nüchterne und selbstbewusste Pragmatikerin. Bei der Durchsetzung des Paritätgesetzes zur verstärkten Gleichstellung von Frauen und Männern im Landtag war Geiwitz eine treibende Kraft. Und ganz paritätisch will sie nun mit Olaf Scholz auch die SPD führen. Es werde nicht so sein,
dass einer die Weltpolitik erklärt und der andere die SPD-Unterbezirksparteitage besucht, sondern wir werden das auf Augenhöhe partnerschaftlich machen.
Doch für den neuen Mann an ihrer Seite ist das gemischte Doppel offenbar noch gewöhnungsbedürftig. Er meint natürlich vier Schultern.
Denn wenn man das auf zwei Schultern packen kann, dann geht es leichter, als wenn man das alleine macht. Und wenn man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, dann funktioniert das sogar doppelt gut.
Beide Kandidaten betonen, dass sie die wichtigen Themen der Zeit angehen wollen. Klima, Globalisierung, gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West, soziale Sicherheit.
Ich glaube, wenn die SPD wieder die Partei ist für die Leute, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, dann bin ich auch sehr froh und zuversichtlich, dass sie auch wieder ein gutes Verständnis für uns entwickeln und für die SPD.
Das klingt wie einst bei Kurt Beck und Hannelore Kraft, nah bei den Leuten sein, die SPD als Kümmererpartei. Geiwitz betont diesen Anspruch immer wieder in der einstündigen Pressekonferenz, vielleicht auch deshalb, weil ihr Kompagnon Scholz nicht gerade in dem Ruf steht, die Herzen der Genossen zu erwärmen. Doch der Hanseat versucht es zumindest.
Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Sozialdemokrat. Das ist eine Angelegenheit, die ich sehr persönlich nehme, ob es der SPD gut oder schlecht geht. Und was ich mir wünsche, ist eine mutige SPD. Und das heißt natürlich, dass man dann auch selber mutig sein muss.
Sagt Scholz zu der Frage, wieso er nun doch glaubt, entgegen früherer Aussagen, der Doppelbelastung von Partei und Ministeramt gewachsen zu sein. Die Frage nach der Großen Koalition spielt das frisch gebackene Kandidatenduo hingegen herunter. Die Basis interessiere sich mehr für Sachthemen als für die Zukunft der GroKo.
Und deshalb spricht manches dafür, dass auf den Regionalkonferenzen, überall da, wo wir jetzt diskutieren, die Frage GroKo zwar eine Rolle spielt, aber nicht im Mittelpunkt steht. Denn jeder weiß, mit der Vorsitzendenwahl wird darüber nicht entschieden.
Das stimmt nur bedingt, denn gut die Hälfte der Aspiranten auf den SPD-Vorsitz wirbt offensiv dafür, das Bündnis mit CDU und CSU aufzulösen. Olaf Scholz hingegen will die Koalition aufrechterhalten. Clara Geiwitz findet einen anderen Dreh. Sie will für eine starke SPD kämpfen, damit die Genossen eines Tages auf Bundesebene einmal wieder eine andere Option haben, als immer nur mit der Union zu regieren, sagt sie. So viel Pragmatismus erstaunt sogar einen Olaf Scholz.
Der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Die Suche nach neuem Spitzenpersonal beschäftigt derzeit auch Italien. Matteo Salvini von der rechten Lega hatte die bisherige Koalition aufgekündigt und auf Neuwahlen spekuliert, doch er könnte sich verzockt haben. Ministerpräsident Conte musste zwar gestern zurücktreten, versuchte aber nun eine neue Regierungsmehrheit zu bilden. Weiterhin unterstützt von der Fünf-Sterne-Bewegung, möglicherweise in einer Koalition mit den Sozialdemokraten. Jörg Seiselberg.
Die Chancen auf eine neue Regierung steigen. Sowohl in der Führung der Demokratischen Partei als auch in der Fünf-Sterne-Bewegung gibt es erste politische Lockerungsübungen für eine mögliche Koalition. Demokratenchef Nicola Zingaretti signalisierte nach einem Treffen der Parteispitze, dass die Schwesterorganisation der deutschen SPD für die Bildung einer Regierung zur Verfügung steht. Wir sind bereit, bei Staatspräsident Mattarella vorzusprechen und wir sind äußerst offen, die Bedingungen für eine Regierung der Wende zu prüfen, die unserem Land dient, in einem Moment, der demokratisch, wirtschaftlich und sozial so schwierig ist. Morgen haben die Demokraten wie auch die Fünf-Sterne-Bewegung einen Termin bei Mattarella, nachdem der Staatschef bereits heute mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern und Vertretern der kleinen Fraktionen berät, wie die Regierungskrise gelöst werden kann. Zingarettis Demokratische Partei verbindet ihr Angebot, in eine Regierung einzusteigen, allerdings mit Bedingungen. Konkret hat die Parteispitze heute 5 Forderungen formuliert, die aus Sicht der bislang größten Oppositionskraft erfüllt sein müssen, damit sie Ja sagt zu einer neuen Koalition. Ein Bekenntnis zur Europäischen Union, nachhaltige Umweltpolitik, eine umverteilungsorientierte Sozial- und Wirtschaftspolitik mit Investitionen, eine neue Migrationspolitik und eine vollständige Anerkennung der Prinzipien der parlamentarischen Demokratie. Ein Punkt, der offensichtlich der von der Fünf-Sterne-Bewegung häufig praktizierten Basisdemokratie Grenzen setzen soll. Parallel zu ihren 5 Forderungen machen die Demokraten deutlich, dass sie mehr wollen als nur eine Übergangsregierung. Auf jeden Fall muss eine solche Regierung die Ambition haben, bis zum Ende der Legislaturperiode zu kommen. Natürlich kann dann immer etwas Unvorhersehbares passieren. Aber wir können nicht mit der Vorstellung anfangen, dass man in ein paar Monaten wieder wählen geht, sagt der stellvertretende Parteivorsitzende Andrea Orlando. Auch der ehemalige Regierungschef der Demokraten Matteo Renzi unterstreicht sein Ja zu einer Zusammenarbeit. Wenn es möglich sei, so Renzi im französischen Fernsehen, sollten die Demokraten eine Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung bilden. Auf Seiten des potenziellen Koalitionspartners sind die Signale etwas weniger offensiv. Aber auch Hardliner in der Fünf-Sterne-Bewegung signalisieren Gesprächsbereitschaft in Sachen gemeinsamer Regierung. Autonomieminister Bufani will sich einer Zusammenarbeit mit den Demokraten nicht verschließen. Ich war immer skeptisch, was Abkommen mit wem auch immer anbelangt, auch beim Abkommen mit der Lega. Für mich gibt es da keine großen Unterschiede. Aber wir stehen dem Staatspräsidenten zur Verfügung, um gemeinsam über die beste Lösung nachzudenken, weil die Bedürfnisse der Italiener an erster Stelle stehen. Der Führer der Fünf-Sterne-Bewegung, Vizepremier Di Maio, berichten italienische Medien, habe bereits Kontakt aufgenommen mit Demokratenchef Zingaretti. In dem Gespräch sei es um ein Thema gegangen: Wie kann eine gemeinsame, stabile Regierung entstehen? Lega-Chef Matteo Salvini, der die Regierungskrise ausgelöst hat, gibt sich in den sozialen Medien und in Interviews immer noch selbstbewusst. In einem Gespräch mit Journalisten aber hat der Innenminister nach Darstellung des Corriere della Sera eingeräumt, die Wahrscheinlichkeit, dass es die von ihm erhofften Neuwahlen geben wird, sei auf 10% gesunken.
Aus Rom berichtete Jörg Seiselberg. Die Gespräche zur Regierungsbildung sollen bis morgen Abend andauern. Und auch im Fall des Rettungsschiffs Open Arms musste Italiens Innenminister Salvini einlenken. Nach wochenlanger Blockade konnte das Schiff gestern Abend doch noch in den Hafen von Lampedusa einlaufen. Die Migranten an Bord sollen nun auf andere EU-Staaten verteilt werden, neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Rumänien, Luxemburg und Portugal. Zusammenfassung von Lisa Weiß.
Sie jubeln und klatschen, singen ausgelassen das Lied Bella Ciao. Die Erleichterung, dass sie in Italien an Land dürfen, ist den rund 80 Migranten an Bord der Open Arms sichtlich anzumerken. Die Seenotrettungsorganisation Proaktiva Open Arms hat dieses Video auf Twitter geteilt. In der vergangenen Nacht ist das Schiff in den Hafen der Insel Lampedusa eingefahren. Mit Bussen wurden die Migranten dann in ein Auffanglager gebracht. Es ist das Ende eines wochenlangen Hin und Hers. Ein Ende, das die zuständige Staatsanwaltschaft von Agrigent nach einem Besuch auf dem Schiff angeordnet hatte, wohl wegen der hygienischen Zustände und der Verfassung der Menschen an Bord. Ein Ende, das zusammenfiel mit dem Ende von Italiens populistischer Regierung und das ausgerechnet der Politiker als erster verkündete, der die Open Arms auf keinen Fall in einen italienischen Hafen einfahren lassen wollte. Matteo Salvini eilte als Innenminister aus der Senatssitzung, in der Italiens Ministerpräsident seinen Rücktritt ankündigte, um dann zu erklären: Die Staatsanwaltschaft von Agrigent will die Open Arms beschlagnahmen. Das führt dazu, dass die Migranten an Land gehen werden. Während, stellt euch vor, ein Militärschiff von Spanien aus losgefahren ist, Richtung Italien, um diese Migranten abzuholen. Denn eigentlich sollte die Open Arms in den nächsten Tagen von einem spanischen Marineschiff nach Palma de Mallorca begleitet werden. Dort hätten die Migranten dann an Land gehen und auf 6 europäische Länder verteilt werden sollen. Das Schiff fahre jetzt erst einmal weiter Richtung Italien, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und möglicherweise einige Migranten mit nach Spanien zu nehmen, sagte ein Sprecher der spanischen Regierung der ARD. Die Open Arms lag schon seit mehreren Tagen in Sichtweite der Insel Lampedusa, die Migranten durften aber bisher nicht an Land. Spanien hatte schließlich angeboten, das Schiff könne den nächstgelegenen spanischen Hafen ansteuern. Die Seenotrettungshelfer auf der Open Arms sahen sich aber wegen der angespannten Situation an Bord nicht in der Lage, noch einmal mehrere Tage übers Mittelmeer zu fahren. Dass ihr Schiff jetzt erst einmal beschlagnahmt worden ist, das sei der Preis, den die Organisation bezahlen müsse, um sicherzustellen, dass den Migranten geholfen werde, schrieb Proaktiver Gründer Oskar Kamps auf Twitter. Was mit dem Schiff passiert, ist noch unklar. Laut Matteo Salvini konzentrieren sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wohl vor allem auf ihn selbst.
Lisa Weiß war das aus Rom. Mit einer Großrazzia sind die Behörden heute gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung vorgegangen. Etwa 1.900 Beamtinnen und Beamte von Polizei, Zoll- und Ausländerämtern waren im Einsatz in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Dort überprüften sie insgesamt 80 Baustellen, Geschäftsräume und Wohnungen. Mit den Einzelheiten Claudia van Laak.
Im Fokus der Razzia 6 Verantwortliche eines großen Bauunternehmens. Sie sollen illegal ausländische Bauarbeiter zunächst eingeschleust und dann schwarz zu Niedriglöhnen beschäftigt haben. Den vorgeschriebenen Mindestlohn sollen sie nicht gezahlt haben. Die Beamten von Zoll und Bundespolizei führten insgesamt 186 Vernehmungen durch und sicherten umfangreiches Beweismaterial. Computer, Festplatten und andere Datenträger. Festnahmen gab es nicht. Die mutmaßlich ausgebeuteten ausländischen Bauarbeiter wurden nicht alleine gelassen. Sie erhielten Unterkünfte, Verpflegung und eine Rechtsberatung. Dem Staat soll durch die mutmaßliche Schwarzarbeit ein Schaden von mindestens 1,7 Millionen Euro entstanden sein, berichten Zoll und Berliner Generalstaatsanwaltschaft übereinstimmend. Im letzten Jahr hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls bundesweit 53.000 Arbeitgeber überprüft und insgesamt 111.000 Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenssumme betrug 835 Millionen Euro.
Vor 2 Monaten wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen, mutmaßlich von einem Rechtsextremen. Bei Durchsuchungen haben die Ermittler inzwischen insgesamt 46 Schusswaffen gefunden. Wesentlich mehr als bisher bekannt war. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Neue Erkenntnisse auch zu einem der mutmaßlichen Mordhelfer, Markus H. Der Mann durfte offenbar legal Waffen besitzen, berichtet der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Peter Hornung.
Das Verwaltungsgericht Kassel hatte 2015 entschieden, Markus H. darf Waffen und Munition besitzen. Der Entscheidung war nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ein jahrelanger Rechtsstreit vorangegangen. Die Stadtverwaltung Kassel hatte H. 2007 zunächst eine Waffenbesitzkarte verweigert. Er war zuvor als Rechtsextremist aufgefallen, hatte in einer Gaststätte Sieg Heil skandiert und den Hitlergruß gezeigt. Das Gericht, so heißt es, habe 2015 für H. entscheiden müssen, weil die Erkenntnisse über H.s rechtsextreme Betätigung damals schon älter als 5 Jahre gewesen seien, eine entscheidende Frist. Der hessische Verfassungsschutz hatte jedoch nichts über rechtsextremistische Aktivitäten von H. nach 2009 der Waffenbehörde mitgeteilt. Unklar ist, ob und welche Erkenntnisse das Amt darüber hatte. Der Verfassungsschutz wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Markus H. sitzt seit dem 27. Juni in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den 43-Jährigen wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord an dem CDU-Politiker und Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Anwalt des Beschuldigten wollte sich zu dem neuen Sachverhalt nicht äußern.
Der Deutsche Fußballbund sucht seit dem Rücktritt von Reinhard Grindel nach einem neuen Präsidenten. Fritz Keller soll es nun werden, der Chef des SC Freiburg. Er ist Kandidat für das Amt und heute nominierten ihn die Delegierten von Profiklubs und Amateurverbänden auch offiziell, nachdem Keller sich und seine Pläne für den DFB vorgestellt hatte. Beobachtet hat das Ganze mein Kollege Matthias Friebe in Berlin. Wie ist der erste öffentliche Auftritt Kellers nach seiner Nominierung heute abgelaufen?
Es war ein Termin, der in 2 verschiedenen Hotels stattgefunden hat. In der Berliner Stadt hat sich die DFL heute getroffen zur Generalversammlung. Das ist die einmal nur in 3 Jahren stattfindende Versammlung aller Profivereine, die dann ihr Präsidium wählen und auch die Geschäftsberichte verabschieden. Das ist also der Termin der Bundesliga und der Zweitliga der Profiklubs. Und 800 Meter weit, einem zweiten Hotel, haben sich die Präsidenten der Landesverbände getroffen zu einer Konferenz. Und da war Fritz Keller zuerst heute Morgen. Schon um 9:30 hat da sein Programm vorgestellt, dann wurde beraten und dann ist er die 800 Meter rübergekommen ins andere Hotel und hat dann bei der DFL, bei den Profivereinen, seine Pläne nochmal vorgestellt und dann gab es dann gegen 15 Uhr die Mitteilung, ja, beide haben für ihn gestimmt. Er wird jetzt der gemeinsame Kandidat, der sich dann zur Wahl stellen wird Ende September auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt und dann hat er sich zum ersten Mal der Presse gestellt und auch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit Fragen beantwortet.
Und was hat er da gesagt? Was hat er sich vorgenommen für dieses Amt?
Ja, er hat sich relativ viel vorgenommen. Sein Konzeptpapier, das er vorgelegt hat, liest sich wie ein Maßnahmenpapier, was man sich genauso hätte ausmalen können. Vielleicht kann man es auf die wichtigsten Punkte mal beschränken. Er sagt vor allen Dingen, nur gemeinsam geht's. Also es geht ihm darum, dass es eine Teamaufgabe ist und dass es keinen Alleinherrscher, keine One-Man-Show im DFB gibt, wie man es immer mal wieder dem DFB-Präsidenten vorgeworfen hatte früher. Und deswegen setzt er jetzt voll auf das Team. Darauf hat er es angelegt. Und dann geht es darum, dass der DFB eine Strukturreform durchführt. Der DFB will sich neue Strukturen geben und auch das Amt des Präsidenten neu zuschneiden. Das wird er mit verantworten, diese Reform. Und danach dann auch vom eher operativen Geschäft in den Aufsichtsrat wechseln.
Er ist ja ein Kandidat der Versöhnung, kann man sagen, zwischen den Profivereinen und den Amateurclubs. Die sind sicher nicht immer so grün gewesen.
Die sind sich nicht immer grün gewesen, aber jetzt haben beide relativ deutlich für ihn gestimmt. Die Profivereine haben das einstimmig getan, so ist es jetzt zu hören. Und bei den Amateurverbänden haben von 39 Stimmen hat er 38 bekommen bei einer Enthaltung. Also er scheint jemand zu sein, der tatsächlich beide Lager zumindest mal zusammenbringen kann. Er ist ja Präsident des SC Freiburg, also von einem Profiverein, hat aber auch viel Engagement für den Breitensport und den Amateurfußball. Von daher, das war heute so das Credo, was hier auch ausgehen sollte. Will man wohl damit zeigen, dass er ein Kandidat für alle ist.
Matthias Friebe war das live aus Berlin. Und einige Themen dieser Sendung vertiefen wir auch in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr, unter anderem Donald Trumps abgesagter Staatsbesuch in Dänemark. Und damit enden die Informationen am Abend. Am Mikrofon war an diesem Mittwoch Alexander Moritz. Machen Sie es gut.